Willkommen im Hörndli. Da ist der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam.
Hörnli 51. Und nachdem, dass wir vor zwei Wochen in Zürich zu Gast waren, sind wir heute im Stadion zu Gast. Wir hocken hier irgendwo in einer Lounge, weit oben im Stadion, gesehen auf der Rasen oben runter. Sam, der Hörnli ist langsam ein bisschen verstaubt.
Ich sehe zwar nur dich und die Autobahn, aber gleich stelle ich schon fest, dass es nicht der Stammtisch bei mir daheim ist.
Aber ein Gast siehst du auch noch, oder?
Den sehe ich auch, ja.
Bei uns heute der neue leider Sportentwickler, schon seit dem September und gleich noch relativ frisch in dieser Position. Herzlich willkommen, Jan Breitenmoser.
Danke vielmals, dass ich hier sein darf. Ich glaube, die schönste Aussicht habe ich. Den Niki und den Sema.
Ist das schön. Das ist aber eine sehr gute Einleitung in uns gesehen. Wir haben uns gesehen. Sam.
Fantastisch.
Irgendwie, die Vögel haben irgendetwas zwitschert. Willst du da mal schnell ein bisschen reingrätschen? Mal erklären, was da los ist? Was passiert da?
Also, Folgendes. Wir haben uns überlegt, was könnten wir denn dieses Jahr mit dem Hörnli noch anstellen, dass wir nicht jede zweite Woche eine Folge machen müssen. Oder dürfen eine Folge machen. Wir haben sehr viel Zuschriften auch immer über von Hörerinnen und Hörern, die uns sagen, hey, machen doch jede Woche ein Hörnli. Und ich glaube, wir haben die so halb erhört. Also wenn ich jetzt mal für einen kurzen Zeitraum, und zwar würde ich jetzt da allen, die hier zulassen, euch bitten, macht mal Kalender-App auf eurem Handy auf und tun den 27. April, Montagabend, dort fett markieren, weil dann gibt es uns live in der Grabenhalle zu sehen.
Hörnli geht live, 27. April am Abend, am Montagabend. Wir freuen uns mega drauf. Ihr könnt euch wirklich auch auf ein vielfältiges Programm freuen. Es gibt die klassische Hörnlerei, so wie wir es immer kennen.
Richtig.
So wie wir es auch wirklich können. Und es wird aber auch eine interaktive Geschichte mit euch zusammen. Wir tun den FC St. Gallen auf eine humorvolle Art und Weise aufleben lassen. Und reden vielleicht auch über Fußballer, die mal bei uns geshootet haben und was die heute so machen.
Und wir sind auch nicht ganz allein auf dieser Bühne. Wir wären flankiert vom Christian Johannes Käser. Die nichts mit dem Namen können anfangen können. Christian Johannes Käser ist er, der damals das fantastische Lied über den Bett im Fassli live bei uns im Hörnli performt hat. Genau.
Was Fassli da? Ich bin wegen Fassli da. So ist das gegangen. Also, Ticket Agenda einträgen, 27. April. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes.
Der ist auch schon lange mal wollen sagen.
Oder? Ist doch geil, wenn wir so etwas mal bringen können. Und ja, wir freuen uns dann, euch am 27. April in der Grabenhalle zu begrüßen. Jan, komm schau, hast du schon etwas vor? Hast du schon eingetragen?
27. April, ja. Habe ich eingetragen.
Perfekt. Sehr schön. Perfekt. Und jetzt würde ich sagen, wird da einer reingehörnelt. Es sind ja gleich wieder vier Spiele. Sam. Das erste von diesen vier ist gewesen, und dort sind wir gerne mal so optimistisch gewesen, das IB-Heimspiel gewesen, wo wir dann aber doch sehr souverän, von den souveränsten Heimsiege gegeben, würde ich mal sagen, aus den letzten paar Jahren. Gute Geschichte gewesen, gut gestartet dann auch in die englischen Wochen, wo ja ein Begriff ist, wo in St. Gallen hochgelebt wird.
Ja, das war nicht gelesen, heute, glaube ich, 7 Spiele in 20 Tagen. Jan, bist du im Stadion gewesen bei dem 2-1 gegen
IB? Ich war im Stadion gewesen, genau.
Wie schaust du ein Match?
Meistens von der Pressetribüne aus. Ich habe gerne meine Ruhe während dem Match, sodass ich auch wirklich fokussieren kann. Sonst ist es meistens so, dass die noch jeder irgendwie anhaut. Also nicht so, dass ich jetzt da eine riesige Persönlichkeit bin, aber logisch, wirst du immer wieder mal in Gespräche verwickelt. Und darum, ich habe gerne meine Ruhe während dem Spiel.
Nicht auf der Pressetribüne Ruhe. Also dann hockst du aber auf der anderen Seite, nicht wo wir teilweise hocken vom Hörnli, weil dort hast du nicht so viel Ruhe. Da hörst du auch ab und zu mal ein Geschrei.
Wir hocken uns auf der linken Seite. Ja, wir sind mehr auf der rechten Seite.
Ja, er weiss warum.
Wir sind einmal unter dem Remo, weil ich glaube, der Remo muss mal ein bisschen schauen, dass Niki sein Blutdruck nicht komplett übersäuert während dem Spiel. Wo hast Niki, ich bin nicht im Stadion gegen IB.
Ja.
Bist du da gewesen und mit wie viel Puls hast du den Match geschaut?
Hey, irgendwie, ich weiss nicht so recht. Irgendwie war der Puls nicht so hoch gewesen. Ich habe gerne nicht so gewusst, wie ich mich jetzt sortieren muss für die kommenden Herausforderungen in der Meisterschaft. Weil erst der Göpp, der gewünscht heroisch, der Heige Basel, du weißt, so ein bisschen, der Pokal, der schwirrt jetzt in diesen Köpfen wieder rum in St. Gallen. Und darum habe ich wie so ein bisschen gebraucht, um mich in der Meisterschaft wieder sortieren. Umso besser hat mich die Mannschaft auch wieder so ein bisschen mitreissen können. Jan, vielleicht machen Sie noch den Schwung Basel-Heimspiel und nachher weißt du Meisterschaft, okay, hast viel Abstand auch auf den ersten. Wie ist man das vereinsintern angegangen? Bist du da in einem Mannschaftsgespräch mit drin oder wie kommst du das mit über?
Nein, ich bin dort weniger involviert und da macht ja auch Sinn. Der Roger und ich haben eine klare Aufteilung, wer wo zuständig ist. Er ist sehr nahe an der ersten Mannschaft, hat jetzt aufgrund der Umstrukturierung natürlich auch noch ein bisschen mehr Ressourcen, dass er dort noch enger dran sein kann. Von dem her, da komme ich ein bisschen weniger mit über, so jetzt wirklich persönlich. Aber es ist natürlich schon so, dass die Mannschaft eine unglaubliche Energie hat und darum das Bauchgefühl, das du vorhin angesprochen hast. Ich glaube, da hast du vor jedem Spiel ein bisschen in dieser Saison, zumindest geht es mir so, dass du immer wirklich ein recht gutes Bauchgefühl hast vor dem Spiel. Es ist ja nicht selbstverständlich.
Aber du leidest wahrscheinlich voll mit. Also bist du wie auch der Matthias, ein bisschen am Fingernägel kauen oder geht man da mit einer gewissen Ruhe an in deiner Position, weil es dich jetzt auch nicht direkt tangiert, wie die erste Mannschaft spielt? Oder?
Ich bin weniger emotional, ja, weil ich auch meine Rolle so interpretiere, dass ich die Emotionen ein bisschen draussen behalten muss. Meistens ist es nicht von Vorteil, wenn man irgendwo emotional zu nahe dran ist. Darum, ja, ich bin jetzt wahrscheinlich weniger der, der auf dem Sessel umeinander hüpft. Ich bin dort relativ gelassen während des Spiels.
Wir werden noch ganz viel heute auch über Jan seine Position in diesem Verein reden, weil es ist vielleicht für viele Fans auch noch gerne so greifbar, was denn du jetzt da heute genau machst. Wir gehen aber zuerst noch ein bisschen sportliche durch oder eben nicht sportliche, weil was mir bei dem IB-Heimspiel aufgefallen ist, gross angekündigt, auch vom Verein, in einer Phase, wo immer weniger Alkohol getrunken wird, wo die Jungen werden leben bewusster und gesünder, sagt der FC St. Gallen, hey, wir machen im Sektor D aber jetzt 2 Liter Pitcher.
Ich habe das auch gesehen und ich habe mich gefragt, wie denn das gehandhabt soll werden. Weil alle, die schon im Sektor D waren, die wissen, da wird relativ viel sich bewegt. Du kannst nicht hocken. Und du bist allgemein viel mehr in Bewegung als bei einem Sitzplatz. Und ein Pitcher ist ja wahnsinnig mühsam, weil du musst ja einschenken.
Ja.
Also stellen wir da auch rein logistisch, stellen wir da schwierig vor.
Ja, also ich bin gespannt, wie das wird anlaufen mit den 2 Liter Pitcher. Ich habe wieder gefunden, das ist wieder so FC St. Gallen Extraklasse, so irgendwie einfach nur so ein bisschen anders wie der Rest von der Schweiz. Grossartig. Und dem, was in dem Spiel auch aufgefallen ist, ist der Ziggy, der irgendwie nach dem IBET hat dann gewechselt, ist noch ein Sanchez, der dann reinkommt und so, und dann liegt plötzlich der Ziggy ab. Hast du gewusst, okay, das soll jetzt so sein, so dass der Ziggy abliegt, der Massen die ganze Mannschaft kann anholen, etwas besprechen. Und dort habe ich eigentlich noch gedacht, hey, ja krass, eigentlich weder als Schiri noch als Gegenspieler kannst du nichts machen. Wenn da irgendein Godwag kommt, der Ziggy liegt hin, hat eine Verletzungsunterbrechung, wo er hat sich ein bisschen den Fuß gegeben und so einen kleinen Kampf gehabt. Alle haben es gewusst, auch der Jan hat es gewusst, oder? Dort ist es mehr um eine Mannschaftsbesprechung gegangen.
Ja, logisch, am Schluss auch die Erfahrung, die der Ziggy mitbringt, der macht er natürlich clever. Jetzt kannst du darüber diskutieren, unsportlich, nicht unsportlich. Ich finde, es ist ein Teil des Fußballs und die kleinen Fehler im Reglement, die darfst du auch ausnutzen.
Das ist das, was mir aufgefallen ist in diesem Spiel.
Ja, mir ist aufgefallen, dass wir eine Woche vorher uns über die Position von Lukas Daschner auslassen haben und auch gesagt haben, dass er auf dieser Position in der ganzen Rückrunde kein einziges Scorer wird machen. Und just 2 Tage nach dieser Aussage leider 2 Goalform.
Das haben wir so wollen.
Einmal mehr, Törnli-Prognose, einfach uns wieder mal absolut um durchgeflattert.
Ja, wir haben ja nicht gesagt, dass der Daschner, wenn wir vielleicht auf den noch eingehen wollen, es geht ja nicht darum, dass der Daschner kein guter Sechser ist. Sondern ich glaube, auch du, Sam, bist einfach klar der Meinung, hey, ja, wir würden ihn gerne noch weiter vorne sehen und mit ihm noch einen Sechser sollen holen. So relativ einfach gesagt, oder?
Richtig, aber gleich habe ich gesagt, kein Scorer.
Aha. Das ist, ja, okay.
Dann nehme ich zurück, tut mir leid.
Ja, nein, ey. Das gehört ja dazu, falsche Prognosen. Manchmal stellt auch ein Trainer falsch auf und verlierst dann halt das Spiel. Das kann ja auch sein. Geht's dir daheim?
Ja.
Will man irgendetwas über das Spiel sagen?
Es war kalt.
Jan?
Ja, logisch, am Schluss bist du nicht zufrieden mit dem Resultat, ist klar. Gerade auch wenn du die Tabellen anschaust, willst du natürlich mittlerweile mehr. Und doch irgendwo, ich glaube, die Energie von der Mannschaft hat auch in diesem Spiel gestimmt. Chancen hätte ich auch gehabt, um das Spiel zu gewinnen und die 3 Punkte heim zu halten. Aber ja, dass man enttäuscht ist nach so einer Partie, zeigt auch mittlerweile den Anspruch, den der FC St. Gallen hat.
Dann haben wir Winter gehabt.
Da, ich habe noch etwas zu GC.
Ja.
Es gibt ja immer die Minuten pro Scorer. Statistik bei Stürmer. Mhm. Beim Verinazzi ist es, glaube ich, Minuten pro gelbe oder rote Karte.
Ja, das
stimmt. Weil er auch in dem Spiel wieder direkt in seiner ersten Aktion eine gelbe Karte geholt hat gegen den GC-Verteidiger. Ja. Nicht ganz glücklich, aber der Einsatz ist sicher vorhanden.
Mir gehört aber bei einem Verinazzi, dass er wirklich ein sehr, sehr guter Typ sein soll. Einer, der ja, wo einfach auch alles drin gibt. Vielleicht noch ein bisschen überpaced manchmal im Match selber, aber einer, der lernbereit ist, der mannschaftsdienlich ist, wo vielleicht auch irgendwie so ein bisschen das Blatt in die Hand nimmt. Viel gelungen auf dem Platz ist ihm jetzt noch nicht, so ehrlich muss man sein. Aber ja, hoffentlich Versprechen für die Zukunft.
Ich finde, dem muss man ja schon auch fair sein. Oder am Schluss kommt er jetzt aus der Regionalliga, hat dort unglaublich gut performt und das wird da ein bisschen Zeit brauchen und das ist auch völlig legitim, dass man vielleicht am Anfang ein bisschen übermotiviert ist und so. Das ist eigentlich ein positives Zeichen. Man hängt sich voll rein und darum finde ich es ein bisschen vermessen, dass man ihn dann auch beurteilt nach den zwei, drei Teilsätzen, die er bis jetzt gehabt hat. Es ist ja auch von Anfang an ein langfristiges oder mittelfristiges Projekt gewesen.
Hat man ja so kommuniziert.
Bin ich einverstanden, ja. Aber ich finde, man setzt sich dann halt auch wie als Verein vielleicht ein bisschen selber unter Druck, wenn man ihn eben so vorstellt, so, hey, ab dem Sommer ist er ein wichtiger Spieler. Und dann wird er aber gleich schon jeden Match irgendwie muss ihn bringen ab der 65. 70. Minute, weil kein anderer auf dieser Bank gekommen ist. Drum.
Ich glaube mehr, dass die Fans einfach per sofort mehr erwarten, weil sie die Tabellen anschauen. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, wieso dass man sagt, hey, der muss jetzt sofort funktionieren oder dass man vielleicht andere Erwartungen hat für den Moment. Aber ja, darum sind ihr Fans und
nicht und die Experten.
Ich glaube aber, das ist so ein grundsätzliches Problem, das man hat in der Wahrnehmung zwischen Fans und Verein, dass ein junger Spieler muss entwickeln mit Spielpraxis. Das heisst, er muss aber auch zu einem Zeitpunkt spielen, wo er wie noch nicht auf dem Level ist, wo er dann irgendwo sein sollte. Das heisst, du brauchst die Zeit, der Spieler muss die Fehler machen, der muss die Minuten haben, aber gleichzeitig honoriert es auch niemand, wenn er nicht da performt, wo er irgendwann performen sollte. Und da läufst du einfach zwangsläufig am Anfang irgendwo in ein kommunikatives Delta rein. Aber ich glaube, da liegt halt wie auch so ein bisschen.
Ja, das ist das Anlass, was du musst finden als Verein. Ich meine, unser Ziel ist es ja, junge Spieler weiterentwickeln und irgendwann auch können weiter zu transferieren. Und das geht ja nicht nur immer so. Das ist bei einem Fekele so, das ist bei einem Nino Weibel, Diego Besio und. Schuel Ruiz, wie sie alle heissen. Die meisten musst du irgendwo anführen. Ich finde, das macht das Trainerteam hervorragend, dass Step by Step die Spieler anführen. Und darum glaube ich, der Weg stimmt auch bei ihm.
Hast du das Gefühl, dass der öffentliche Druck bei einem Spieler, der aus dem Ausland kommt, grösser ist als bei einem eigenen, obwohl es vielleicht auf dem gleichen Level shootet?
Ja, ich merke das jetzt hier bei St. Gallen, das ist schon so, oder? Wenn du ein eigener Junior bist, hast du ein bisschen Vorschusslorbeeren. Und man feiert es mal von Grund auf, weil es ein eigener Junior ist. Ich glaube, als Externer ist das schon noch immer ein bisschen schwieriger. Also, ich sage jetzt, wäre der Verinazzi ein eigener, hätte man ihn vielleicht nicht gerade verurteilt nach der roten Karte. Oder ein bisschen weniger Kritik müssen einstecken. Von dem her glaube ich schon, dass du es ein bisschen einfacher hast als FCSG Junior.
Ja gut, also die Rotkarte vom Verinazzi, egal wer die holt, ist einfach nicht, ich sage immer noch bis heute, das ist eigentlich gar nicht unbedingt eine rote Karte, aber da fassen wir jetzt heute nicht mehr auf. Ich bin froh.
Ich habe mir mal abgewöhnt, in über 6,5 Jahren FC Wil, um über Schiedsrichter zu diskutieren.
Dort hast du aber kein Wahr. Dort hast du nie ein Wahr gehabt.
Dort hättest du noch mehr Grund zur Diskussion, genau.
Hättest du ihn gerne gehabt? Das ist eigentlich noch spannend, du, wo eben Ex-Sportchef vom FC Wil. In Wil hättest du gerne dort den Wahr gehabt in den ACB, oder?
Du, das ist schon schwierig zu sagen. Am Schluss erinnerst du dich an die Aktionen, die gegen dich gepfiffen worden sind. Aber wahrscheinlich ist genauso viel auf die andere Seite gegangen. Von dem her, ich kann mit Wahr leben, ich kann ohne Wahr leben. Ich diskutiere nicht mehr gross über Schiedsrichterleistungen. Darum, mir geht es besser so.
Heute spreche ich nicht über den Schiedsrichter, aber hat auch mal jemand sehr lang gesagt, möchte St. Gallen.
Das sagen die jetzt.
Wir sind schon fast ein bisschen im Grundsätzlichen drin, aber jetzt müssen wir die zwei letzten Spiele noch kurz abhandeln. Vinti, grossartiger 5-1 Auswärtserfolg auf einem Platz, wie noch wahrscheinlich ausgesehen hat, St. Gallen in den letzten Minuten gegen GC. Aber das soll nicht abwertend tönen, weil bei uns jetzt einfach da gefühlt irgendwie 3 Stunden lang durchgeschifft und Vinti hat den Platz schon von Anfang an so ausgesehen. Aber offensichtlich, St. Gallen kann auch Kampf, St. Gallen kann auch die spielen und nicht nur die Feinklinge, wie man es heute mittlerweile fast das Gefühl hätte gegen Vinti. Also grossartiger Sieg. bei Wind ist mir noch, sind mir zwei Sachen aufgefallen. Also, zuerst mal herzliche Gratulation an die Person, die es geschafft hat, von St. Gallen auf Wind so viel zu trinken, dass sie auf einem kurzen Marsch vom Windibahn auf dem Stadion kotzen musste. Also wirklich gerade, das frage ich mich, wie das funktioniert am Mittwoch.
Am 5.
Am 5. Also, das ist wirklich wow. Und das Zweite, möchte ich Eno Maaßen auch für seinen Mut gratulieren, dass er gefunden hat, er leitet auf dem, auf dieser Schützenwiese die knallweißen Schuhe an. Also sehr mutig. Einfach ist gut gekommen. Und ja, so viel zum Winterspiel. Und jetzt, da was am nächsten ist, da können wir vielleicht auch noch ein bisschen näher drauf eingehen.
Nein, ein Punkt habe ich noch zu Winter. Und da geht auch schon ein bisschen die Thematik, wo wir nachher mit dir drüber schwätzen, Jan. Am Schluss von dem Spiel waren 6 eigene auf dem Platz gewesen. Mit allen Einwechslungen. Der Mai war keiner davon gewesen. Also dort hat man einen 7. Und ich weiss, das ist mir einfach aufgefallen, als ich die Schlussaufstellung angeschaut habe. Und ich mag mich nicht erinnern, wenn es das letzte Mal gegeben hat beim FC St. Gallen.
Ja, ist extrem positiv. Und ich glaube, unterstricht irgendwo auch den Weg, wo der Verein gehen will, dass man kurz, aber auch langfristig noch mehr auf eigene Junioren setzt. Und die Jungs gerechtfertigen ja die Minuten, die sie überkommen. Von dem her, logisch, ich laufe natürlich auch zufrieden von dem Spiel weg. Nicht nur, weil wir gewonnen haben, sondern auch, weil die Jungen Möglichkeit bekommen haben, um auf höchstem Level in der Schweiz zu spielen. Von dem her, ja, von A bis Z ein positives Spiel.
Ja, nicht nur spielen, sondern auch reüssieren. Es hat ja mit zweimal Vogt und Diego Besio jetzt wieder drei eigene Stürmer-Goal gegeben. Was ich auch noch gesehen habe, dort ist das Goal von Colin Kleinebeckel. Also wenn du so viel Platz hast im 5-Meter-Raum nach einem Eckball, um den Ball anzunehmen und nachher reinzutun, dann musst du halt dafür von Winterthur auch grossartig hinterfragen. Trotzdem, wie er den Goal macht, herzliche Gratulation, ist auch sein erster in unserem Leben.
Colin Kleinebeckel sieht auch in den 90. Minuten dann wieder nicht so gut aus. Ist der Hauptschuldige, würde ich schon sagen, bei dem Gegengol, den wir noch kassieren. Zu ihm habe ich mal eine Frage aufgestellt. Auch machen wir das Thema mal ein bisschen auf mit der eigenen jungen Nachwuchsbank. Das macht dir Freude. Macht es dir dann auch Freude, wenn ein Colin Kleinebeckel auf Laie im Winter kommt, wo man dann am Cyril May, am eigenen, ein Schüssing von dir, wenn man so will, ich sage jetzt ein bisschen böse, das setzt man immer so ein bisschen vor die Nase. Der Cyril May hat nicht mehr gespielt, nicht mehr viel gespielt seit hier. Und merklicher Qualitätsunterschied sehe ich Stand jetzt. Logisch, Colin Kleinebeckel hat mehr Renommee, von dem man ja schon erreicht hat. Aber jetzt rein auf dem Platz sehe ich keinen riesen Qualitätsunterschied. Hat man da Freude als Jan Breitenmoser? Oder würde man sich da auch schützend vor einen Cyril May anstellen? Und gibt es da mal ein bisschen Reibung zusammen mit dem Roger Stilz?
Also Reibungen gibt es immer, aber im positiven Sinn. Aber am Ende des Tages steht der Erfolg des Vereins im Vordergrund. Also ich freue mich, wenn der Colin ein Goal macht, ich freue mich, wenn der Cyril ein Goal macht. Von dem her, da ist überhaupt nicht Diskussion. Klar, ich bin für die eigenen Jungen zuständig, zusammen mit vielen anderen Personen. Aber da ist überhaupt nicht irgendwie ein Groll oder so, weil er jetzt vor dem Cyril spielt. Also ich glaube, dann wäre er auch in der falschen Position, wenn ich nur würde die Interessen der eigenen Jungen vertreten. Das ist immer ein Miteinander. Und nochmal, wir wollen den Verein vorwärts bringen. Für das ist ein guter Konkurrenzkampf notwendig. Und es ist auch so, dass man jetzt nicht nochmal einen Innenverteidiger dazugeholt hat, sondern mit einem geholt, einer ist gegangen. Von dem her, an der Konstellation von der Anzahl Spieler hat sich nichts verändert.
Zwei sind gegangen sogar, oder? Mit Ambrosius und Walci.
Sam, grundsätzlich, es geht ein bisschen um das Thema. Die eigenen Jungen, die dann kommen, das ist eine grossartige Geschichte. Gleich hörst du auch Stimmen, so ein bisschen, hey, unsere Bank ist einfach zu dünn, um irgendwie ganz oben angreifen. Ist es halt unschön, dass Thun da irgendwie jedes Spiel einfach gewinnt seit der Winterpause. Aber man hat in St. Gallen wie so ein bisschen das Gefühl, eigentlich wäre noch mehr drin gelegen diese Saison. Ist man dann jetzt im Winter zu konservativ gewesen, dass man da nicht noch mehr Spieler geholt hat? Oder findest du den Weg gut, dass man auf die eigenen Jungen setzt, mit dem Wissen, dass man dann vielleicht halt auch nicht ganz oben kann mitspielen bis Ende Saison? Respektive einfach, dass du weißt, dass von der Bank dann nicht mehr so die Power kommt, wie wenn du jetzt sagen, so 4 oder 5 gestandene Spieler auf der Bank hättest.
Das geht eigentlich wieder das gleiche Thema, wie ich vorher schon angesprochen habe. Wenn du die Jungen anführen willst, musst du denen Spielzeit geben. Und in dem Moment, wo du sagst, wir wollen den eigenen Jungen Spielzeit geben, kannst du halt nicht grossartig die Kontingenzplätze mit meistens ja älteren, erfahrenen ausländischen Spielern besetzen. Logisch hätte ich gern, wenn man in der 60. Minute jetzt auch gegen Servette, wo man nachher sicher auch noch drüber schwätzt, ein bisschen mehr Erfahrung und wahrscheinlich auch mehr Durchsetzungs- oder Durchschlagkraft können von der Bank bringen. Aber gleichzeitig ist ja halt auch da der Weg, wo man sich dafür entschieden hat, um die eigenen Jungen zu fördern.
Und das ist nicht mehr verschwunden. Ist dann bewusst entscheidend in den Winter, dass man sagt, hey, wir lassen die Kaderbreite so wie sie ist und setzt dafür vermehrt auf eigene Jungen. Also bist du auch du involviert in die Thematik drin?
Ja, also wir haben ja wöchentliche Sitzung, der Roschli, der Namdi und ich, wo wir über Kaderplanung reden. Dort ist natürlich mein Part vor allem, dass wir über die Jungen diskutieren. Und bei uns ist auch immer die Frage, so ein bisschen, wie weit sind die Jungen? Ja, inwiefern kann man sie auch schon integrieren in die erste Mannschaft? Welche Spielzeit sieht man jetzt vielleicht im letzten halben Jahr oder im nächsten halben Jahr? Ich glaube, darum war es schon auch ein bewusster Entscheid für die jungen Spieler, die sich aktuell aufdrängen. Ich meine, wir wären ja doof, wenn wir die Zahlen würden zurückschicken würden, U21 und externe würden holen, wenn wir eigene junge Spieler können fördern können. Und darum, Sam, du hast es vorne gut zusammengefasst. Oder? Das ist der Weg, den man einschlagen will. Und dann muss man da auch konsequent miteinander gehen.
Trotzdem, glaube ich, hat man sich mit dem Entscheid aktiv dagegen entschieden, um bis zum Schluss der Saison vorne mitspielen.
Ja, glaube ich auch. Ja. Also, natürlich hast du immer Glück gehabt und es schlägt und es schlägt wieder 2-3. Aber ich finde schon auch, wenn du jetzt wirklich gesagt hättest, wir gehen mal ein bisschen Risiko im Winter und wollen wirklich noch ganz auf und angreifen, dann hättest du anders reagiert. Dann hättest du andere Lösungen gesucht auf gewisse Positionen. Wir reden ja nicht von irgendeinem ganzen Umbruch von irgendwie 4-5 Spielern auf der Bank, aber ja, auch den Jungen so die Chance geben, das heisst ja nicht, dass dem Blödsinn heisst das nicht, dass sie in jedem Spiel einfach ab der 60. Minute kommen müssen, weil du fast keine anderen Spieler mehr hast, sondern die könntest auch so ein bisschen dezenter mit einbauen. Oder sehen das falsch?
Ja, das ist schon so. Aber ich glaube, am Schluss, was St. Gallen stark gemacht hat die letzten 8 Jahre, ist, dass man nachhaltig gearbeitet hat und dass man auch konsequent in der Umsetzung war. Man ist jetzt heute im Winter angegangen und hat gesagt, hey, wir sind Zweite und jetzt machen wir das grosse Portemonnaie auf und werfen das Geld, das man in den letzten Jahren angesammelt hat, ja nicht aus dem Fenster raus, aber wir wollen jetzt in den grossen Stil investieren, wie das andere Vereine machen, die sich vielleicht von so kurzfristigen Erfolg verleiten lassen. Und darum der Weg, den der Verein eingeschlagen hat, und das sollte eigentlich jedem Fan das Herz aufgehen, der ist absolut nachhaltig. Und darum ja, hat sich dann die Situation auch so ergeben.
Bist du mit der Nachhaltigkeit so, weißt du, wenn ich sehr will, das Spiel wird abpfiffen, dann denke ich mir wieder, damit das Spiel hättest du gewinnen können, damit war es zu konservativ gewesen, man hätte mehr Geld, man hätte ja auch jetzt einfach mal Geld investieren in den Wert. Das ist meine Fan-Emotion, die ich nach dem Match habe. Kannst du die nachvollziehen?
Ich hatte die auch am Samstag nach dem Match mit einer gewissen Distanz betrachtet, finde ich, relativiert sich dann das Ganze schon auch ein bisschen. Also als ich das am Sonntag angeschaut habe und mir nochmal überlegt habe, dann habe ich dann natürlich genau die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, auch gesehen. Trotzdem nervt es mich, dass es da nicht mit 3 Punkten heimgehst, sondern nur mit einem gegen Servet, der, ich glaube, 6 Heimspiele nicht mehr gewonnen hat. Die zweite oder dritte letzte Tabelle ist so auf dem Papier gesehen, da eigentlich nach einem sicheren 3er aus. Und ja, darum ist schon das Fanherz verglichen mit einer gewissen Prise Realismus ist schon nicht immer ganz gleich.
Also, und eben, wir reden jetzt da, oder ihr redet so, als würden wir irgendwie einen Abschiff von heute rückkommen. Ja, Fakt ist, man ist im Cup-Halbfinale, hat dort eine Ausgangslage, die du wahrscheinlich in 20 Jahren nicht mehr wirst haben, und man ist Zweite in der Meisterschaft. Also ich sehe es extrem positiv.
Ich finde es sehr einen guten Punkt, weil wäre jetzt genau in die Richtung gegangen. Also neben Staller, ja. Ich glaube, da hängt sehr viel damit zusammen, dass es halt einfach Thun Erste ist. Ich glaube, wenn IBE Erste wäre, dann würden wir nie so reden. Dann wäre es, also, und der Jan hat recht, auf dem Papier ist es einfach, bis Stand jetzt, ist es wahrscheinlich die beste Saison seit 26 Jahren.
Und aber gleich über den Servet-Match regst du dich trotzdem auf, nach dem Match, wenn du den nicht gewünscht, egal wo du in der Tabelle stehst.
Weiß nicht. Keine Ahnung. Du bist irgendwie einfach Zweite. Die anderen Mannschaften machen es auch nicht besser. Die nehmen sich auch gegenseitig irgendwie Punkte weg. Und wenn du den Fakt nimmst, so dass einfach wirklich seit 26 Jahren, 25 Jahren, ist das vermutlich oder einfach Stand jetzt eine der besten Saison, wenn nicht die beste Saison. Und wir sehen dann, wenn man hinten raus schaut, einfach Stand jetzt. Dann wundere ich mich eben eigentlich auch ein bisschen, dass auch wir zwei am Tisch, aber allgemein, dass da nicht mehr Euphorie gerade rum ist in der Region, weil eigentlich hätte es ja der Club und die Mannschaft verdient. Nicht einverstanden?
Mal, wahrscheinlich schon, ja.
Aber es geht ja vielen so und ich glaube schon, dass das damit zusammenhängt. Wenn jetzt irgendwie Basel oder IB Leader wäre, dann würde halt jeder sagen, ja gut, die sind einfach zu gut Kader da ja und gewinnen die Meisterschaft. Und nicht bei Thun hat wir einfach das Gefühl, das hätten wir ja auch können. Aber so denken ja 11 andere, respektive 10 andere Mannschaften auch noch, oder?
Ja, logisch, mit dem Namen vom Vereins zu tun, aber wer sagt dir, dass IB vor 3 Jahren besser war als Thun heute?
Genau.
Also aus irgendeinem Grund sind sie vorne, aus irgendeinem Grund haben sie so einen Abstand. Spielen einen brutal effizienten Fußball, den ich auch letztes Jahr in der Challenge League dürfen miterleben. Von dem her glaube ich, ja, Name vom Verein spielt sicher eine Rolle. Aber nochmal, und das ist mir wichtig, wir sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Wir sind Zweiter, wir sind im Cup-Halbfinale und wir setzen so viele junge eigene Spieler ein, wie schon lange nicht mehr. Von dem her verstehe ich, dass der Fan immer mehr will. Absolut legitim und das ist ja auch spannend am Sport. Aber man darf schon auch zufrieden sein mit dem Weg, den man aktuell eingeschlagen hat.
Und Sam, wenn ich dir sage, hey, 7 Spiele ohne Niederlage in 20 Tagen, dann klingt ja da auf dem Papier eigentlich auch hervorragend.
Ja, absolut. Also ich glaube auch nicht, dass wir grundsätzlich unzufrieden sind. Überhaupt nicht. Ich sehe den einen Punkt daraus als wegen Thun, aber das andere ist glaube ich schon auch so das Lechzen nach Erfolg, nach einem Titel. Ich glaube, für mich als Fan ist es schwieriger zum Zweiten sein als Vierten.
Ja, vielleicht.
Darum, ich glaube, wenn wir Vierter wären mit gleich vielen Punkten und jetzt noch 2 zwischen denen hätten.
Ja, dann unterscheidet sich unsere Position dann wahrscheinlich. Oder?
Ja. Ja, genau. Ja.
Also, ich wäre auch lieber Zweiter. Ich bin auch lieber Zweiter. Und dann unzufriedener Zweiter wie zufriedener Vierter. Dann bin ich lieber unzufriedener Zweiter.
Ich sage nur, ich bin unzufriedener als Zweiter als
so,
Vierter.
So, weil quasi. Ja, ja.
Weil du das Gefühl hast, ja, es ist ja nur noch jemand vorne dran. Es ist nur eine Mannschaft, die vor dem Titel steht. Und das sagt ja wie nicht wahnsinnig viel über die Qualität von der Mannschaft aus und wie gut dass man spielt. Sondern einfach der Fakt, Zweiter ist halt der erste Verlierer. Und ich finde, das ist einfach grundsätzlich nicht so glücklich.
Was ich nicht so glücklich finde, ist einfach schon das Thema mit diesen englischen Wochen. Wo immer, das ist ein riesen Ding in St. Gallen, dass wir entweder sind unsere Spieler so belastbar wie ein Winter auswärts und gewinnen es dann, dass wir wenig mal wechseln und dass man erfolgreich kann sein, weil unsere Spieler so belastbar sind. Oder es hat einfach die Energie gefehlt, um dann hinten raus noch mal Dampf machen. Und an dem störe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil ich finde, also erstens, wir wollen ja alle englische Wochen, auch nächstes Jahr wieder, hätten wir gern, wenn wir so viele englische Wochen wie möglich haben. Und dann ja, ist meiner Meinung nach einfach eine Frage von der Kaderzusammenstellung, ob du auf das reagieren kannst oder nicht. Aber man sieht halt einfach auch ganz klar, der FC St. Gallen hat jetzt halt nicht den Kader, um so viele englische Wochen zu bestreiten. Wenn man will wissen, wir spielen nächstes Jahr wieder europäisch oder so, dann würde das Kader wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen. Ja, da verstehe ich, wenn du nicht allzu viel dazu kannst, was du willst sagen.
Nein, aber ich kann dir dort eine Frage stellen, was die Intensität angeht. Jetzt haben wir von diesen 4 Spielen in den letzten 2 Wochen sind 2 auf sehr tiefen Plätzen gewesen, daheim gegen GC und auswärts in Winterthur. Wie viel anstrengender ist da zum Schutten?
Ja, extrem viel, vor allem wenn du so kurze Zeit hast zum Erholen. Aber ich glaube, da sind wir unglaublich professionell aufgestellt und an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Lob an Simon Storm und an die medizinische Abteilung, wo das hervorragend managt. Ich glaube, wir haben sehr wenig angeschlagene Spieler jetzt auch durch die Woche durchgebracht und es ist auch so, dass viele Spieler sehr, sehr viele Minuten gemacht haben. Von dem her ist da etwas Positives, was man aus diesen Wochen mit rausziehen kann, dass halt die Spieler ja auch extrem belastbar sind.
Ja, und gleichzeitig ist aber das Vertrauen nicht so groß in die Rotationsspieler, wenn wir das St. Gallen überhaupt haben, weil das rotiert eigentlich keiner rein. Es sind auch immer die gleichen 11, die anfangen, mit einzelnen Ausnahmen, vielleicht Gelbsperre oder so. Das ist vielleicht auch dort so ein bisschen, man merkt ja, der Eno Massen setzt schon auf seine Kernstamm-Elf und dass da sonst noch einer rotiert, passiert sehr, sehr, sehr selten. Wer eigentlich dann auch wahrscheinlich so ein eine Aufgabe für Frühling, Sommer, um eben die Jungen näher dran anzuführen. Und das wäre dann wieder dieses Argument, dass du sagst, ja, das schafft es aber nur mit Spielzeit.
Ja, ist logisch. Also die Jungen werden nur besser, wenn du sie mal reinwirfst, wenn sie mal auch auf dem Level Fehler machen können. Und ich weiss, da gehört ja der Fan dann nicht ganz so gern. Aber da ist einfach die Wahrheit und die Realität. Ja, das gehört halt dazu.
Ja, es ist immer wirklich sehr ein schmaler Grat zwischen du willst Erfolg haben und gleichzeitig einem Jungen auch den Raum geben, um zu können realisieren. Das ist wirklich, also als Fan bist du einfach ungeduldig, habe ich das Gefühl.
Ja, wir können ja nicht erwarten, dass einer Erstliga Classic spielt und nachher sofort in der Super League verhebt. Klar gibt es den Ausnahmefall mal, wo man jetzt auch das Beispiel da mit dem Alle Vogt, wo ja, jetzt einfach von Anfang an funktioniert hat, da gibt es, aber das ist nicht die Regel. Und darum, mir ist ja auch ein Anliegen, generell mir, dem Talentmanager, auch dem Roger, der Trainer der ersten Mannschaft, dass man die Jungs Step by Step anführen können. Also was wir nicht wollen, ist irgendeinen verheizen. Darum auch nochmal das Thema Cyril May von vorne. Er hat jetzt extrem viel gespielt in der Vorrunde. Es ist alles extrem schnell gegangen. Wir müssen natürlich schon auch schauen, dass wir auch da wieder Schritt für Schritt gehen, weil so kann man sich am besten entwickeln.
Wie ist denn da deine Position? Jetzt gerade nehmen wir den Cyril May. Der spielt wahnsinnig viel im Herbst. Wie nah bist du an Cyril May? Also bist du da auch so ein bisschen in der Rolle, wo du sagst, hey, dann nehme ich mir mal zur Brust, mit dem rede ich mal ein bisschen oder frage, wie es ihm geht? Oder wie ist da deine Rolle? Kannst du die mal ein bisschen schildern?
Wir haben eigentlich eine relativ klare Trennung von Aufgaben. Das ist mir auch extrem wichtig. Der Roger und ich sind auf strategischer Ebene im Austausch, auch so ein bisschen mit der langfristigen Planung. Aber was Daily Business anbelangt, haben wir einen Talentmanager, den Renato Fusco, der extrem eng ist an diesen Spielern. Also er ist dann auch der, der die Gespräche hat mit den Spielern, der eine Bezugsperson ist. Ist uns auch wichtig. Wir sagen zum Teil, so ein bisschen, dass er fast der Anwalt ist von den Spielern intern, der dann natürlich auch seine Interessen oder Spielerinteressen vertritt gegenüber Roger, gegenüber mir, gegenüber dem Trainerteam. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass die jungen Spieler gerade auch in dem Übergang richtig Profi, so eine Ansprechperson bei uns intern haben. Und das ist bei uns der Talentmanager Renato Fusco. Ich bin meistens bei den Gesprächen dabei, wenn wir auch mal die Eltern am Tisch haben, wenn wir Berater dabei haben, dann natürlich auch der Roger, klar. Von dem her haben wir es relativ klar aufgeteilt.
Du hast Daily Business angesprochen, vielleicht für uns und allen Leuten daheim, dass man so ein bisschen verbildlichen, was dein Job eigentlich genau beinhaltet. Ja, kannst du uns vielleicht das Daily Business mal erklären? Wie sieht das so eine Arbeitswoche aus von dir? Was steht da an? Was sind deine Herausforderungen?
Ja, es sind jetzt zwei Hauptbereiche bei mir angegliedert, die vorne im Roger unterstellt waren. Das ist der FCU, also der Nachwuchs, und auch das AWSL-Team der Frauen. Und ich nehme in beiden strategische Rollen ein. Bei den Frauen ist es so, dass wir zwei Sportschiffinnen haben, die das Daily Business managen, die für die Kaderplanung verantwortlich sind. Ihr Aufgabengebiet hat sich in dem Sinne auch nicht verändert. Aber sie haben mit mir jemanden da, wo ihre Anliegen auch gegenüber Roger, gegenüber Trainer Team Erstmannschaft, gegenüber VR vertritt. Und wir natürlich noch ein bisschen mehr Ressourcen zur Verfügung hat, als das der Roger vorne hatte. Und im FCO ist es so, dass wir ja über 80 Angestellte haben. Darum viel Personalmanagement, wo bei mir liegt. Und dort ist die Hauptaufgabe jetzt bei mir natürlich auch, den Übergang zu regeln zwischen Nachwuchs und Profis. Darum auch der wöchentliche Austausch, den ich mit dem Roger habe. Ja, aber mein Arbeitsalltag ist voll mit Sitzungen, weil du extrem viele Anspruchsgruppen hast. Eben einerseits intern, aber natürlich auch extern mit dem Partnerverein, mit dem FC Wil. Wir haben Stützpunkte, die extrem wichtig sind, Rintal-Bodensee, Thurgau, Bündnerland und. Darum, ja, ich bin auf vielen Hochzeiten am Tanzen.
Was für Sitzungen sind da? Kannst du uns da einfach zwei, drei Beispiele sagen? Das ist ein bisschen wie ein Polizeiverhör gerade, gell?
Ja, machst du den ganzen Tag?
Ja. Nein, aber es ist wirklich spannend zu wissen, weil ich finde es mega schwierig zum Greifen. Es ist so eine, jetzt bringe ich das Wort wieder, Schienenposition. weil du eben auf so vielen Hochzeiten tanzt, wie du selber sagst. Kannst du uns da noch so ein bisschen, was sind das für...
Ja, also ich kann mal durch meine Woche durchgehen. Oder am Montag habe ich schon fix mit dem U21-Trainer, wo wir über das vergangene Spiel reden, wo wir über die Woche reden, Planung etc. Dann habe ich schon fix mit ihm und dem Talentmanager zusammen. Dann habe ich schon fix mit dem Talentmanager allein. Dann haben wir am Montag noch eine Sitzung mit allen Nachwuchstrainern ab Stufe U16 oder sogar U15 bis U21, wo wir uns generell austauschen über Spielphilosophie, über die Eindrücke vom Wochenende. Das ist jetzt mal ein bisschen Montag, dann ziehst du die Kaderplanung mit dem Roger. Wo man dann immer am Nachmittag haben, wo auch der Namdi dabei ist. Mittwoch schon fix mit Roger, mit den Frauen. So ein Leben, ihr seht, jeden Tag ist schon fix. Und dann hast du natürlich auch die langfristigen Meetings, wo man, klar, heute Abend VR-Sitzung. Dann hast du einen Sportausschuss aus dem VR raus, wo der Peter Germann und der Matthias Hüppi dabei sind, wo ich natürlich dann wieder berichte aus dem FCO. Und auch vom Übergang der jungen Spieler in die erste Mannschaft.
Jetzt hat deine Position, bevor du angefangen hast, hat der Roger Stilz allein ausgeübt. Jetzt bist du dazugekommen, 100 weitere Stellenprozent, wahrscheinlich schaffst du mehr als 100%, wenn deine Stunden aufschreiben. Was hat sich jetzt da für die Frauen und aber auch für den Nachwuchs verändert, außer dass einfach mehr Ressourcen für sie zur Verfügung stehen?
Ja, am Schluss, wenn du natürlich für die erste Mannschaft verantwortlich bist, dann bist du immer irgendwo emotional getrieben. Und das ist auch eine Herausforderung, glaube ich, für jedes Sportgeschäft, dass du dann die Emotionen mitnimmst in den Arbeitsalltag, dass irgendwo, ja, ich sage jetzt etwas, verlierst vielleicht ein Spiel und dann hast du am Montag ein bisschen weniger Lust auf die Sitzung mit dem 21-Trainer. Und ich glaube, uns hilft es extrem, dass wir die emotionale Training haben, dass wir auch unabhängig von der ersten Mannschaft können planen im Nachwuchs, so wie auch bei den Frauen. Ich glaube, das ist ein riesen Vorteil. Plus hast du jemanden, der dann auch die Anliegen direkt im VR kann platzieren kann, ohne dass vielleicht noch irgendwo die Anliegen von der ersten Mannschaft im Hinterkopf hast. Und ich glaube, jetzt abgesehen von den Ressourcen, die zur Verfügung gestellt werden, ist da ein riesen Vorteil.
Du hast die Spielphilosophie angesprochen. Da würde ich ganz schnell einhaken. Wir hatten eine Phase in St. Gallen, wo man auch aufgrund von der ersten Mannschaft sehr offensiven Pressing-Fußball gespielt hat. Das hat sich jetzt so ein bisschen geändert zu einem konsequenten 1 gegen 1 Mann gegen Mann Spiel mit einer Dreierkette. Jetzt hat U21 oh Wunder am Wochenende auch in einer Dreierkette gespielt. Geht das so langsam oben ab, also wird man die Spielphilosophie von der ersten Mannschaft weitergehen in Nachwuchs oder sind da die Ideen?
Nein, also zuerst muss ich korrigieren, man hat mit der Viererkette gespielt.
Okay, falsche Info bekommen, ich habe das Spiel nicht selber gesehen.
Ja, du hast wahrscheinlich die Aufstellung angeschaut online, ja, und hast genau. Anders drin gesehen. Ja. Nein, ich bin grundsätzlich kein Fan davon, dass man die Spielphilosophie vom 1-1 in Nachwuchs übernimmt. Weil nur schon, wenn man jetzt mal die erste Mannschaft anschaut, verglichen mit letztes Jahr, spielt man einen anderen Fußball. Und das wäre dann ein bisschen speziell für den Nachwuchs, wenn du die Jungs in einem Jahr so ausbildest und dann im neuen Jahr kommst und sagst, jetzt tun wir es so ändern. Darum, ich glaube, im Nachwuchs muss man ein bisschen langfristig planen. Man muss auch flexibel ausbilden. Also das heisst, nicht einfach ein Schema durchstieren. Was aber dann dazu kommt, ist, in der U21 ist klar, und das sind auch logischerweise Diskussionen, die wir haben, dass man in der U21 eben nicht nur Ausbildung betreibt, sondern auch Vorbereitung für die erste Mannschaft. Also das heisst, dass man, ich mache ein Beispiel, dass wenn ein Diego Besio mal in der U21 spielt, dass er im Zweimal-Sturm kann spielen, oder dass wenn ein Pascal Bütiker jetzt nach der Verletzung wieder in der U21 spielt, dass er keine Dreierkette spielen kann, wie es im Eis auch spielt. Das sind so Themen, die wir natürlich in der U21 berücksichtigen müssen. Aber sonst 1-1 Spielphilosophie übernehmen, wie das auch schon der Fall war, dort in Gallen, von dem bin ich grundsätzlich kein Fan.
Jetzt, wenn wir bei der U21 bleiben, vor noch nicht allzu langer Zeit hat die U21 in der Promotion League gespielt. Jetzt dümpeln sie eher im Tabellenkeller von der ersten Liga umeinander. Mir ist natürlich bewusst, dass im Nachwuchs das Resultat an sich nicht immer das ist nicht wie bei der ersten Mannschaft einfach nur das Nonplusultra, sondern es geht auch um die individuelle Entwicklung der Spieler. Und dennoch, glaube ich, wird der U21 vom FC St. Gallen nicht in die zweite Liga interregional absteigen. Wie geht man mit dem Spagat um?
Nein, das ist klar. Logisch, wenn wir nicht absteigen, und da liegt ja auf der Hand und auf dieser Stufe, sollte uns das Resultat schon auch interessieren. Also eben, wir betreiben nicht nur einfach Ausbildung. Fakt ist aber auch, dass aufgrund von der guten letzten Saison in der U21 extrem viele Spieler im Profibereich geschafft haben. Allen voran natürlich alle Vogt. Aber wie gesagt, ist irgendwo der Spagat zwischen der Ausbildung und Erfolg, den wir jetzt empfinden. Und wir sind natürlich auch viel, viel jünger als letzte Saison. Also wir haben auch eine Statistik, die man mal sieht über die letzten 5 Jahre, wie jung das Startteil von U21 war und wie der Punkteschnitt war. Und das geht Hand in Hand. Je jünger du bist, desto weniger Punkte holst. Das haben wir jetzt in der Winterpause natürlich auch ein bisschen korrigiert, weil wir logischerweise ein paar Punkte holen müssen. Aber ja, unter dem Strich nachher müssen wir Spieler ins Eis bringen und da wird da weiterhin das Ziel sein.
Aber du tönst relativ entspannt, wenn es um die U21 und einen möglichen Abstieg geht, weil du das Gefühl hast, also da packt man. In der ersten Liga wird man bleiben.
Ja, also erstens ist es mal so, dass die Jungen, die jetzt gespielt haben in der Vorrunde, dass die nochmal einen Schritt weiter sind, die haben jetzt ein halbes Jahr Erfahrung auf erster Liga Classic-Niveau. Also nur schon aufgrund von dem sollten wir anderen Teams einen Schritt voraus sein. Plus ist es so, dass wir 6 neue Spieler dazugeholt haben, die uns werden verstärken. Und darum gibt mir das auch ein gutes Gefühl für die Rückrunde. Auch wenn wir jetzt am Wochenende einen kleinen Dämpfer haben müssen hinnehmen. Man hat ja in der Vorbereitung unter anderem 3-mal gegen einen Promotion League-Verein gespielt und man hat kein einziges Spiel verloren. Von dem her ist man mit einem sehr, sehr, sehr guten Gefühl in die Rückrunde gegangen. Jetzt kleine Dämpfer am Wochenende. Aber das Grundgefühl ändert jetzt nicht, weil wir am Wochenende eine Niederlage einstecken müssen.
Die 6 Spieler, die du angesprochen hast, sind die für uns Fans von der ersten Mannschaft auch interessant? Kommen die alle aus dem FCO-Netzwerk und sind jetzt Teil von der U21? Oder holt man die auch extern? Wie muss man reagieren?
Primär ist das Ziel immer, dass man zuerst einmal regional scoutet. Wenn wir regional nicht das Spielermaterial haben, wo wir suchen, dann gehen wir national und erst am Schluss international. Von dem her ist eigentlich klar gewesen, der Ansatz, dass wir zuerst uns regional umschauen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass alle die Spieler, die jetzt dazugekommen sind, plus minus aus der Region stammen.
Aber nicht aus dem FC, sind von Vereinen. Regionale Vereine, die sind nicht vom FCO, die sind nicht aus der U17 oder aus der U18 gekommen, die 6 Spieler.
Also Beispiel jetzt ein Dario Stöber, ist beim TSO, also in Südostschweiz ausgebildet worden, ist jetzt aber bei Vinti in der U21 gewesen, also ist eigentlich ein Rückkehrer in FCO. Dann ein Vincent Spari, der auch schon in der U21 gewesen ist, der zweite Liga in Österreich gespielt hat, auch ein Rückkehrer in FCO. Von dem her sind es schon mehrheitlich Spieler, die auch im FCO ausgebildet worden sind.
Wenn du Anfang der Saison hockst und dir Ziel definierst und ja auch mit dem Verwaltungsrat oder mit dem Matthias Hüppi irgendwo durch Gespräche hast, wo man hin will, setzt du den Fokus bei den Zielen mehr darauf, dass man möglichst viele Spieler kann in die erste Mannschaft integrieren aus der U21 oder geht es da mehr darum, mit der U21 auch sportliche Erfolge erzielen? Weil der geht ja nicht immer Hand in Hand, oder?
Nein, geht nicht immer Hand in Hand. Wenn natürlich einen Spieler in die erste Mannschaft aufnimmst, schwächst du U21. Und für uns das Hauptziel ist, und da weiss ja auch die U21-Trainer und da stehen alle ja voll dahinter, dass wir Spieler in die erste Mannschaft bringen können. Das ist das absolute Hauptziel, weil es bringt nichts, wenn wir Promotion League spielen und keiner kommt über die Chance über. Also dann schaffen wir es für das Falsche. Und darum, glaube alle wissen da, dass das primäre Ziel ist. Und jetzt kommt es aber, die Jungs müssen auf dieser Stufe auch lernen, auf Resultate können spielen. Weil das ist das, was nachher oben gefragt ist. Und da ist natürlich schon ein markanter Unterschied zu U19, U17.
Hat sich das eigentlich, das ist ja so etwas, man fängt immer mehr an bei Jungen zu sagen, das Resultat spielt dann keine Rolle mehr. Und ich stehe dem auch so ein bisschen kritisch gegenüber, so deren Entwicklung, weil ja, so die Mentalität und der Hunger nebst dem ganzen Talent und so, was braucht, habe ich das Gefühl, ist ja wie auch hat auch eine Rolle, aber das tut man ja mittlerweile, glaube ich, auch international fast ein bisschen so handhaben. Wie findest du die Entwicklung?
Also ganz unten kann ich es noch einigermaßen nachvollziehen, weil ich finde, dort muss der Spass im Vordergrund stehen. Und gerade wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, wenn einer in der U11 anfängt und 10 Jahre lang jeden Tag Fußball spielt, muss man dann schon aufpassen, dass der Spass nicht zu kurz kommt. Und da merkt man auch, finde ich, in den letzten Jahren bei den 18-, 19-, 20-Jährigen, darum, dass man dort den Fokus dann auch wieder drauf legt, auch in so einem Gefäß, dass man auch darf Spass haben beim Fußballspielen, finde ich nicht ganz verkehrt. Aber es ist klar, und ich glaube auch, da können wir einen Schritt vorwärts machen als FC St. Gallen im Nachwuchs, dass wir ambitionierter wollen und dürfen sein. Und dazu gehört natürlich auch, dass man auf das Resultat schaut.
Finde ich gut. Höre ich gern. Jetzt, du hast anfangs, wo es ein bisschen in Position gegangen ist, gesagt, dass du einen Schuh fix hast mit dem Roger Stilz. Wie viel Mal ist es jetzt da in den letzten Wochen um den Genrhythmus gegangen? Weil ich kann mir noch vorstellen, das könnte euch vielleicht noch ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten, weil der Genrhythmus ist in Wiel in aller Munde. Also das spielt eine hervorragende Saison beim FC Wiel. Gehört dem FC St. Gallen. Also da werden natürlich die Stimmen auch Leute, die sagen, die müssten eigentlich bald einmal beim FC St. Gallen zwischen den Pfosten stehen. Jetzt hat man aber einen Ziggy, der auch einen sehr guten Job macht, über Jahre hinweg, sehr solid, ein Watti als zweiter Goalie. Also das ist eine Position nach allen nur einen Spielen. Wie geht man mit dem um?
Also ich kenne ja den Gentritt schon ein bisschen länger, er ist in dieser Zeit zu Wiel gekommen, als ich noch dort war. Von dem her habe ich auch jedes Spiel gesehen von Wiel, das er gespielt hat. Also ich bin auch jetzt für die Leihspieler verantwortlich, das heisst, ich betreue sie auch. Darum natürlich wöchentlich mit dem Gentritt im Austausch. Jetzt muss ich dann nachher noch seine Sprachnachricht beantworten. Gibt mir nach jedem Spiel ein Update, wie er es gesehen hat. Nein, aber wichtig ist natürlich, dass man einen klaren Plan hat mit den Jungen. Und da ist immer die Eigenentwicklung wichtig, aber auch die Konstellation, die es aktuell gibt bei St. Gallen. Und die Ausgangslage ist relativ einfach. Wir haben zwei Goalies bei St. Gallen, Das 1 und das 2 Zigi Vatti, die es hervorragend machen, die nächstes Jahr Vertrag haben. Sprich, für den Gentritt gehen keine Türen auf, weil das Nummer 3 für ihn ist nicht interessant. Und darum, da sind wir auch offen im Austausch mit dem Gentritt. Da habe ich mit ihm auch transparent so angeschaut, dass, wenn die Planung so bleibt, trotz seiner positiven Entwicklung, dass es wahrscheinlich noch mal ein Jahr Laie kann geben. Ich glaube, das ist völlig legitim. Er ist erst 19. Es braucht auch noch gewisse Sachen, dass er dann effektiv mal im Kibum Park spielen kann. Aber er ist definitiv auf dem richtigen Weg.
Gleich läuft man aber da eine gewisse Gefahr oder hat immer ein gewisses Restrisiko, dass der Spieler dann sagt, boah, da langen wir nicht. Ich will früher auf höchstem Niveau spielen. Im schlimmsten Fall verlierst du den Spieler, das führt zu einem Abgang. Das wäre dann aber auch fatal beim eigenen, oder?
Also der Gentritt hat hier Vertrag und wir sind in sehr, sehr, sehr gutem Austausch. Von dem her machen wir uns da keine Sorgen. Ich bin immer der Überzeugung, dass wenn du einen klaren Plan hast mit einem Spieler, dann geht er den auch mit. Also wenn wir irgendwann keinen klaren Plan haben für einen Spieler, dann verstehe ich, dass sich der Gedanke macht, zu einem anderen Weg einschlagen. Aber ich glaube, beim Gentritt im Speziellen sind wir weit weg von so einem Szenario.
Höre ich gern.
Ich auch, ja.
Gentritt, Muslia, ist wirklich ein Versprechen für die Zukunft. Das scheint sich wirklich zu bewahrheiten. Mit jedem Spiel mehr, das er für den FC Will macht, ist er eigentlich auch gut für den FC St. Gallen, weil er sammelt einfach eine Erfahrung. Und eben, du sagst, er ist noch sehr jung, 19. Und schon Challenge League Goalie. Also von dem her ein sehr, sehr guter Weg. Vielleicht noch, um das Goalie-Thema noch abrunden, es hat noch einen Tausch gegeben mit Yannis Wittmann und Bouillard. Was sind dort so die Überlegungen gewesen? Das ist schon nochmal die nächste Generation, wenn man so will, eigentlich. Rein jetzt vom Level her, wo es aktuell spielt.
Ich glaube, bei allen Jungen, und wir sind jetzt nicht die einzigen zwei gewesen, wo wir das neu beurteilt haben im Winter, sie müssen im richtigen Widerstand sein. Und darum hat der Wechsel auch für beide Vereine so Sinn gemacht, dass sie ihre Entwicklung auch nochmal einen Schritt weiterkommen.
Sehr schön. Dann haben wir ja noch ein grosses Thema rund um die Verträge, was mich auch wirklich interessiert. Es gibt ja also die Jugendverträge eigentlich, die man macht, die sich dann aber irgendwann auch umwandeln können in einen Profivertrag. Vielleicht kannst du jetzt einfach besser mal erklären, wie das genau funktioniert beim FC St. Gallen.
Ja, da hat man eigentlich schon so ein bisschen angefangen, bevor ich da gewesen bin. Und das macht absolut Sinn, dass man einen einheitlichen Vertrag hat für die jungen Spieler, die raufkommen. Und der ist gekoppelt an gewisse Einsätze, wo dann natürlich auch fair entschädigt wirst. Aber da fängt eigentlich jeder mit dem gleichen Grundlohn an und ich finde da eine super Ausgangslage. Wird nicht irgendwie einer besser behandelt als der andere. Von dem her ja, macht das sicher Sinn.
Ist denn das aber gleichbedeutend mit einem Profivertrag?
Ja, rein wenn du nach Reglement gehst, einen Profivertrag hast du, sobald du in der Schweiz 500 Franken bekommst im Monat, oder? Darum da ist eigentlich als, ich sage jetzt, nicht Amateurvertrag, Profivertrag in dem Sinn. Bei uns intern ist es aber schon so, dass wir sagen, hey, der erste ist mal so ein Nachwuchs-Jungprofi-Vertrag. Mhm. Und das ist der erste Vertrag, den du überkommst. Bei meinten ist es 21, bei meinten ist es, wenn er schon oben trainiert. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Aber sobald du dann definitiv in den Kader aufgenommen wirst von der ersten Mannschaft, hast du natürlich dann nachher einen anderen Vertrag, das ist klar.
Und für den Spieler, also bei dieser Vertragsumwandlung, ändert sich für den Spieler in erster Linie auf den Lohn?
Wenn du dann aufgenommen wirst in der ersten Mannschaft, ja, dann ist es so, dass sich in erster Linie einfach mal der Lohn verändert. Genau.
Und Prämien und so nehme ich auch, oder? Was es noch gibt entsprechend.
Ja, also wir wollen ja auch fair sein. Am Schluss, wenn einer noch nicht definitiv im Kader ist von der ersten Mannschaft und mit auf die Bank geht, dann kommt er natürlich auch etwas über. Also das ist ja nicht mehr als fair.
Und wie sieht es mit Ausstiegsklauseln? Ich will da überhaupt keinen Spieler als Beispiel nehmen, aber wie macht man das also mit Ausstiegsklauseln? Jetzt sagt man grundsätzlich bei jedem Spieler, da könnte ja auch jeder Spieler das Gefühl haben, ja, du, wenn ich jetzt da realisiere mit dem Jugendvertrag, dann würde ich aber die Möglichkeit haben, um zu dem Preis XY dann können wegzugehen. Wie handhabst du, nehme ich an, du bist ja auch ein bisschen im Lied, oder?
Was da ja, das ist bei diesen Nachwuchsverträgen, wo man diesen Spieler geben, zum ersten Mal gar kein Thema. Also gar keine Diskussion.
Okay, gut. Auch nicht so, dass man dann nachher, wenn es im Profivertrag geht, dann verhandelt man eigentlich nochmal neu. Verstehe ich richtig?
Gut, das ist ja dann wieder situationsbedingt. Oder? Nochmal der erste Nachwuchsvertrag, der ist immer der gleiche bei allen Jungen. Oder plus minus der gleiche, muss ich sagen. Was nachher dann kommt, wenn du dich effektiv mal etabliert hast im Profibereich, das ist dann wieder der Situation bedingt. Und dort ist dann schon so, dass es Unterschied kann geben.
Sehr schön. Lange ist das so? Genug gelöchert.
Ich glaube, da kann man stehen für den Moment.
Ein bisschen löchern müssen wir noch, wenn es um den Mario Gili geht. Mario Gili, langjähriger, ich weiß nicht genau, wie seine
Position benannt worden ist. Der Titel weiß ich nicht.
Technischer Leiter.
Technischer Leiter vom FCO. Ja. Weg. Nicht mehr bei uns, bald nicht mehr bei uns. Es wirkt von außen so, dass es nicht unbedingt ein Zufall ist, nachdem dass man oben rein neu strukturiert hat. Kannst du da etwas dazu sagen?
Ja, ich glaube, das war ein natürlicher Prozess gewesen. Also ich kenne ja den Mario schon lange durch die Zusammenarbeit, die wir hatten, auch mit Weil. Darum hier schon viel Austausch mit ihm und ich schätze ihn sehr. Es ist jetzt auch nicht so, eben die Leute haben das Gefühl, ja, jetzt ist die Umstrukturierung gekommen, jetzt hat sich alles verändert. Es ist überhaupt nicht so. Es war ein natürlicher Prozess gewesen, wo klar die Umstrukturierung auch ein bisschen Einfluss hatte auf den Arbeitsalltag des technischen Leiters. Aber es ist ja dann mehr auch so, dass der Mario seit über 8 Jahren schon beim FCO ist. Er ist ein intelligenter junger Mann, der natürlich auch vorwärts kommen will in seiner Entwicklung. Und ja, wir hatten da relativ einen offenen Austausch seit dem Anfang, wo er sich dann auch Gedanken darüber gemacht hat, wo sein Weg anführt. Und wir haben jetzt auch noch mal die Winterpause genommen, um in Ruhe darüber nachzudenken, wo er im Sommer ja, einen nächsten Schritt in seiner Karriere wird machen. Und darum glaube ich auch, das ist völlig legitim. Und wir sind ihm auch extrem, extrem dankbar, was er alles geleistet hat für den FCO. Also ich meine, am Schluss, all die Jungen, die jetzt im Mai spielen, ist natürlich mit auch sein Verdienst.
Ja, ich glaube, dem Dank müssen wir noch mal ein bisschen Nachdruck verleihen an dem Tisch. Genau, Mario Gillet, keine visible Position, immer im Hintergrund. Ist nicht jemand, wo man irgendwie in den Medien gross sieht oder im Stadion oder irgendwelchen Interviews, aber eine unfassbar wichtige Position, eben 8 Jahre FCO. Und wenn man sieht, wenn man in den 8 Jahren auch alles rausgebracht hat als Spieler, dann ja, gebührt ihm grossen Dank und hat viel für den FC St. Gallen geleistet. Bin gespannt, ob es dann da noch eine offizielle Verabschiedung oder so gibt. Oder wenn man das dann erst macht, wenn ein Ersatz gefunden worden ist, dann könnte dann das sein. Dann ging es gerade im Gleichen.
Zusammenarbeit mit dem FC Weil, die hat ja schon angefangen stattfinden, wo du noch beim FC Weil als Sportchef tätig gewesen bist. Und jetzt kommst du zum FC St. Gallen und machst es ja eigentlich auch wie mittlerweile ab und zu ein Spieler. Du gehst in den Challenge League-Verein vom FC St. Gallen, gehst du her, lässt dich ausbilden, kommst nachher besser ausbilden zurück, dass du auf höchstem Niveau kannst wachsen. Wie fest hilft da im FC St. Gallen, dass du in deiner Position so eine grosse Weil-Vergangenheit hast? Und wie fest hat man jetzt dadurch, dass die Zusammenarbeit nochmal stärken können? Oder nicht?
Also ich muss ja sagen, dass schon seit der Anstellung vom Roger etwas gegangen ist in diesem Bereich. Die Zusammenarbeit im Profibereich, die ist wirklich professionalisiert worden. Wir sind dort einen riesen Schritt vorwärts gekommen. Und klar hilft es, dass ich eng bin mit den Leuten von Weil. Ich gehe ja auch jeden Match schauen, weil auch der Gentritt dort ist, übrigens auch der Edis. Wir haben 2 Leihspieler dort, darum sehe ich auch jeden Match. Ich bin extrem nah dran, ich kenne Kaderplanung. Das hilft uns ja auch, zum Wissen, hey, macht es Sinn, um einen Jungen zu deplatzieren oder eben nicht zu deplatzieren. Und darum sicher nur ein Vorteil. Ist aber so, dass wir jetzt nicht nur uns auf den FC Weil fokussieren. Also wenn wir irgendeinen Spieler ausleihen und in Weil jetzt kein Platz ist, logisch, sind wir offen, um andere Möglichkeiten zu prüfen. Aber es ist sicher kein Nachteil, dass ich so nah dran bin.
Eigentlich, da kann man ja gerne noch ein bisschen öffnen, die Frage, indem dass man eigentlich sagt, es gibt ja so viele Stützpunkte. Also man hat irgendwie, dann hast du Südostschweiz, das ist eine Region Chur und das geht, eigentlich die Region ist ja so riesig. Weißt du über das auch Bescheid? Also, weißt du, was passiert in Südostschweiz? Wie kommst du? Ist das ein Schuhfix mit den Bühnen, oder? Wie läuft das? Weil ich stelle mir das wahnsinnig kompliziert und schwierig vor, um da alles irgendwie unter ein Dach bringen und nachher können zu entscheiden, kommt der Spieler, wir nehmen mal und tun ihn da an. Und das ist ein bisschen wie Tetris.
Ja, das ist auch, du hast es gut zusammengefasst, ja. Nein, das ist auch eine riesige Herausforderung, die wir haben im FCO, dass wir das grösste Einzugsgebiet haben in der Schweiz. Und nochmal auch da haben wir klare Rollenverteilung. Ich bin auf strategischer Ebene im Austausch mit dem Präsidenten vom Thurgau Fußballverband, mit dem Präsidenten vom Bündner Fußballverband. Wir haben auch eine strategische Kommission vom FCO, wo wir wirklich so ein bisschen langfristig auch planen und entscheiden, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Aber nachher natürlich im operativen Geschäft. Also ich würde jetzt anlügen, wenn ich dir würde sagen, ich kenne Spieler von U18 von Weil oder von U18 von Südostschweiz. Für da habe ich kompetente Leute in dem FCO-Konstrukt, die dann Kaderplanung auch machen und das Ganze zusammenbringen.
Das müssen ja auch echt viele Leute sein. Ich meine, du hast gesagt, du schaust das Match von der ersten Mannschaft, du schaust das Match von Weil, du schaust wahrscheinlich auch die von der U21 und du schaust auch ab und zu wahrscheinlich die von den Frauen. Das sind ja allein schon 4 Fußballspiele, die du in der Woche musst schauen musst. Da kannst du wie allein irgendwann auch einfach gar nicht mehr abdecken.
Ja, also eben, da man das Auswärtsspiel von der ersten Mannschaft gehe ich nicht. Das ist jetzt auch nicht meine erste Priorität, klar, schaue im Fernsehen. Aber der Aufwand, zum auf Genf reisen, den spare ich mir dann. Sonst wäre meine Frau irgendwann auch nicht mehr ganz glücklich. nein, aber ist klar, ich habe am Wochenende volles Programm. Und darum, Donnerstag ist der Tag, wo ich mir versuche, frei zu behalten. Da habe ich mir auch anlernen, dass nicht jeden Tag immer Vollgas kannst geben, weil sonst rennst du dann irgendwann gegen eine Wand. Von dem her hat sich bei mir ein bisschen eingependelt, dass der Donnerstag dann halt Kompensation ist fürs Wochenende.
Bei wem darf ich mit dem? Ich bin ja viel auf den Fußplätzen auch unterwegs, naturbedingt, weil ich einfach noch Schiedsrichter bin, Zweitliga Inter und Zweitliga Regional. Da pfiffst du immer wieder mal eine U18 oder irgendwie Darius Stöb, habe ich gedacht, der ist mir bekannt vorgekommen. Ja, den habe ich.
Den hast du natürlich gesehen mit dem guten Auge. Gell?
Ja, das ist nie im Abseits gestanden, immer schön auf der Linie. Nein, einfach auch auffällig gut. Wer darf ich wieder wenden, wenn ich wieder mal einen U18-Spieler sehe, der einfach besser ist als alle anderen?
Du kannst mir direkt anrufen.
Ah, gut. Ja, aber da hast
du. Ich glaube nicht, dass du das willst, im Fall, dass dir der Niki regelmäßig Scouting-Updates gibt.
Es passiert aber auch relativ selten. Aber manchmal hast du Match, wo du einfach siehst, da ist einer massiv besser als der Rest. Aber meistens bleibt es auch nicht lange unerkannt. Also irgendjemand kommt es schon mit über.
Wir haben so viele Leute, die Spiel sehen, also nur schon Trainer selber, dann haben wir an jedem Stützpunkt einen Stützpunktleiter, die Leute von uns, die unterwegs sind, dann haben wir Scouts im Nachwuchs. Also ich glaube, wir sind schon relativ gut aufgestellt, was das anbelangt.
Dort schon, aber wahrscheinlich noch nicht so der Regionalfußball, weißt du, so zweite Intermannschaft oder vielleicht auch Fürstentum Liechtenstein, so Balzers, als Eschenmauer, da bist du mir auch gut vernetzt. Also wirst du da über die ganze Bandbreite, sagen wir jetzt von Chur bis plus minus Bronschhofen.
Ja, ich glaube schon, dass wir relativ gut unterwegs sind, eben weiter, aber als Zweitliga Inter dann auch nicht logisch. Das macht dann für uns ein bisschen weniger Sinn, aber wir haben jetzt wieder einen Spieler im Probetraining vom FC Chur mit U21 und ich glaube schon, dass wir dort auch relativ gut abgedeckt sind, weil wir immer wieder Fälle haben von Spielern, die halt den Weg über den Regionalfußball machen. Diego Besio, Ale Vogt, bestes Beispiel. Darum gibt es einfach Sportentwickler und das Schwierige ist ja, das Talent mit 14, 15 Jahren kennen. Das ist fast unmöglich heutzutage. Darum haben wir dort die Augen natürlich auch offen.
Sam, der Jan Breitenmus hat selber geshootet, auch in der U21 beim FC St. Gallen. Er hat sich das Kreuzband gerissen und hat heute keine Ausrede. Hat nicht als Ausrede geltet, dass er heute nichts im Profifußball zu tun hat. Also, er hat es gleich irgendwie geschafft. Ja, wo bist du da falsch abgebogen? Das ist schon meine erste Frage.
Also, ich habe nie im Nachwuchs vom FC St. Gallen geshootet. Und vielleicht ist der Grund, dass ich das Kreuzband nicht gerissen habe, auch der Grund, dass ich es nie wie du geschafft habe. Du hast das Thema das Wort Sportentwickler gerade ins Mund genommen. Da bist ja du sicher nie gewesen, weil du bist glaube ich mit 26 bist du Sportchef geworden vom FC Weil. Stimmt das? Habe ich richtig gerechnet?
Plus, minus, ja. Überfragst mich, aber wahrscheinlich jemand dort rum, ja.
Ich meine, das finde ich wahnsinnig jung für so eine Position. Normalerweise sieht man, das sind alles so Rosenstilz. So ist grundsätzlich ungefähr so.
So alt ist der Roger Zvalan noch nicht, gell?
Älter als 26. Ja,
definitiv.
von der Alterskategorie damals ein extrem mutiger Schritt vom FC Weil, aber ich glaube auch ein mutiger Schritt für dich. Wie ist es so wie gekommen und wieso hast du das Gefühl gehabt mit 26, dass du dir so etwas zutraust?
Ja, für mich war es ein bisschen einfacher gewesen, weil ich ja nach dem Studium, das ich absolviert habe, als Praktikant beim FC Weil angefangen habe. Und dann ist es so ein bisschen Step by Step gewesen. Oder es ist wie mit den Spielern vorne, die ich angesprochen habe. Die Fallhöhe darf nicht zu gross sein, sondern Step by Step irgendwo drin reinkommen. Ich war Praktikant gewesen, dann bin ich zuerst mal Sportkoordinator geworden, wo ich aber die Aufgaben vom Sportchef eigentlich schon ausgeübt habe. Ich war es einfach noch nicht offiziell gewesen und darum konnte ich mich drin hineinleben. Also ist jetzt für mich nicht von heute auf morgen gewesen, jetzt bist du ein Sportchef und jetzt ist plötzlich eine riesige Verantwortung. Obwohl man ja auch noch muss sagen, ist ja immer noch überschaubar mit dem Druck in der Challenge League, den machst du ja eigentlich mehr selber. Von dem her ist es für mich ein fließender Einstieg ins Fußballbusiness.
Ob das die 30 Wheel-Fans auch so würden sehen mit dem Druck? Nein, ich weiss natürlich, du hast eine weniger mediale Aufmerksamkeit.
Ja, muss ich fairerweise sagen, als ich dann zu St. Gallen gewechselt habe, hatte ich schon einen Kleber in meinem Briefkasten, der nicht so schön war.
Also ein Kleber, ein FC Weil-Kleber, oder?
Ja, so ein bisschen durchgestrichen, St. Gallen-Logo. Und, ja,
ja, der Weiler-Komplex erlebt weiterhin, zumindest im Fußball. Obwohl die Zusammenarbeit ja nicht großartig funktioniert, wie du auch sagst.
Ich glaube, da profitieren da beide Seiten davon
sportlich. Also ich hoffe auch, dass man sich ein bisschen weiter weg von dem entwickelt, dass man irgendwo Gegner ist. Weil also wir leben es als Partnerschaft. Und nochmal, Beispiel Michi Heule, top Weg gemacht über Wiel, Behan Esiri, top Weg gemacht, wo am Schluss alle profitieren. Und darum, es muss auch ein Miteinander sein.
Sehr schön. Ist schon Zeit? Mhm. Ist es Zeit?
Ich glaube es, ja. Die 5 kurzen.
Gut, versuchen wir es.
Kennst du? Braucht, glaube ich, keine Erklärung, oder?
Glaube es nicht, nein. Gut.
Also, dann fangen wir direkt an. Du kannst wählen zwischen du 21 steigt auf die Saison oder der Diego Besio setzt sich nächste Saison in der Super League voll durch und wird Torschützenkönig.
Gehe ich ganz klar mit Diego Besio.
Ja, wäre ich auch.
Würde ich halt auch machen.
Oder?
Ja.
Das war ein einfacher gewesen zum Starten.
Ist gut. dann machen wir ein bisschen weniger einfacher, weil du kannst wählen zwischen dem FC St. Gallen werden ab sofort 2 Trainingsplätze gestrichen. Oder es gibt 2 Jahre lang keine Profiverträge für Nachwuchsspieler.
Streichen wir Trainingsplätze.
Wird halt auf der. Ja, dann muss halt die erste Mannschaft teilen.
Auf der Autobahn rennen oder so.
Ja, da müssen wir kreativ sein.
Es gibt aber zwar es gibt ein bisschen Pläne, oder? Zum so rund um Sport, St. Gallen, wieder etwas zu machen und. Bin ich der Einzige, der von dem Bescheid weiß.
Ja, eigentlich musst du ja nur umdrehen, kannst du da hinten
genau. Kommen, ja. Das ist mal so der erste Meilenstein für uns. Und ja, auch da wird das Problem nicht ganz lösen.
Nein, aber ich sehe eigentlich da hinten, weißt, für alle Leute daheim, wir schauen da wirklich so richtig Trainingsgelände eigentlich raus. Und ich sehe schon noch einen Platz da hinten im Breitfeld. Ich könnte schon etwas machen. Es sind sogar noch ein bisschen Militärspielen.
Ich sehe auch viel zu viel Militär für meinen Geschmack. Ja. Ich würde auch lieber Nachwuchsspieler und Spielerinnen vom FC St. Gallen sehen. Grüne Nummer rennen.
Campus. Sehr schön.
Frage Nummer 3. Perspektivisch gesprochen, Jan. Würdest du lieber Leiter Entwicklung beim SFV werden? Oder leitende Position im Nachwuchs von einem Bundesligist übernehmen?
Leitende Funktion bei einem Bundesligist.
Wieso reizt dich da mehr?
Was soll ich dir jetzt sagen? Ich glaube, ich brauche ein bisschen die Emotionen auch vom Clubfußball. Ich glaube nicht, dass ich so ein bisschen der Verbandstyp bin. Ja, die Emotionen am Wochenende, die brauche ich schon irgendwo durcheinander.
Und ganz gross, also Sportchef von einem Bundesligist, wäre das auch auf der Liste? Lieber wie Leiterentwicklung? Bist du lieber, oder im Sportchef bist du noch mehr im Rampenlicht denn und im Vordergrund?
Also ich muss ja fairerweise sagen, dass ich jetzt also ein bisschen weniger im öffentlichen Druck stehe, wie noch bei Wiel, auch wenn es nochmal überschaubar ist. Und ich bin emotional viel ausgeglichener als vorne. Von dem her schätze ich die Position, die ich jetzt habe, auch extrem. Also ich bin dann irgendwann mal muss in so eine Richtung gehen. Das weiss ich noch nicht. Und ich glaube, für da bin ich auch noch ein bisschen zu jung, um das schon zu wissen.
Frage Nummer 4. Der Cyril May wird Nationalspieler als Spieler vom FC St. Gallen. Nächstes Jahr, ich glaube, das Jahr lang jetzt nicht mehr für die WM, aber nächstes Jahr wird er da. Oder der Ale Vogt wird diese Saison noch Torschützenkönig.
Also ich muss mich jetzt entscheiden zwischen den beiden.
Das sind die Regeln von dem Spiel.
Ich hoffe, der Ale ist mir jetzt nicht böse, aber jetzt gehe ich mit dem Cyril May.
Weil der Ale vielleicht halt im Sommer auch weg ist.
Ja, und am Schluss kann er auch Zweiter werden in der Torschweizer Rangliste, von dem her.
Ja.
Das ist für mich okay.
Gut. Sehr schön.
Hey, und jetzt hast du den Kleber schon angesprochen vorher. Die Frage Nummer 5. Du kannst wählen zwischen nie mehr einen FC Wiel-Kleber auf dem Auto, bei dir daheim, oder du musst ab auf nächste Saison einen Spieler vom FC Bischofszell in die U21 vom FC St. Gallen transferieren.
Ich habe noch nie einen FC Wiel-Kleber auf dem Auto gehabt. Von dem her fällt mir da relativ einfach, obwohl ich natürlich, und da gehören jetzt vielleicht St. Gallen-Fans nicht ganz so gern, im Herzen immer noch ein bisschen FC Wiel bin.
Ja, liegt ein bisschen wie auf der Hand, oder?
Aber ich habe da natürlich keinen FC Bischofszell-Spieler können in die U21 transferieren und da schießt mir auch ein bisschen an.
Auch da schaffen wir irgendwann.
Ihr seid noch alles Bischofszell, oder? Ihr kennt euch schon lange aus Bischofszell.
Nicht lange, aber du bist Bischofszell.
Letzten Sommer hatte ich 2-3 Monate Arbeitsferien, bedingt durch den Wechsel. Und dann ein Kollege von mir ist Assistenztrainer beim FC Bischofszell und dann hat er gedacht, es ist eine gute Idee, dass ich nach 8 Jahren ohne Fußball wieder mal Fußball spiele. Und dann bin ich etwa ins zweite Training gekommen. Und dann habe ich gedacht, Drittliga, locker, ein bisschen Spass haben. Und dann ist einer gekommen, der mit uns Lauftraining gemacht hat. Und dann habe ich gefunden, ich bin komplett am falschen Ort. Und Sam, du kannst vielleicht noch erklären, wer der Lauftrainer war, noch?
Ja, da bin ich.
Haha, okay. Ja.
Sie haben dort, wie lange dürfen Intervall machen mit mir? Auf diese Saison bin ich nicht mehr gefragt worden. Vielleicht haben sich zu viele Spieler beklagt.
Ja. Komischerweise habe ich 2 Wochen nachher einen Muskelfaserriss. Ja.
Sehr schön.
Also. Gestern shootet, habe ich gesehen. Testspiel hast du gespielt.
Letzte Woche.
Letzte Woche,
ja, genau.
Wer Muskelfaserriss will, zum Sam ins Lauftraining. Schön, haben wir auch da noch mitgenommen. Schauen wir noch ein bisschen führen aus sportlicher Sicht. Winter daheim, nachher der Knallerspiel schlecht hinten, das Meisterrennen, der Titelkampf, wo entweder einfach nur noch so ein Mühe lanciert wird oder eben dann der Deckel ganz aufgemacht wird, Thun auswärts am Donnerstagabend. Ich glaube, den nehme ich sogar mit. Ich glaube, ich gehe auf Thun an dem Donnerstagabend. So, entweder wirklich, das ist ein bisschen. Oder wenn du dort gewinnst, dann ist Wiener so ein bisschen, weiß auch nicht, dann ist es einfach noch nicht ganz gelaufen. Wenn du dort verlierst.
Mir reizt auch einfach grundsätzlich Thun auswärts am Donnerstagabend.
Ja, ist noch lustig.
Ich glaube, das könnte lustig
werden. Noch glatt werden. Und dann Basel daheim. Basel daheim auch ein Spiel, wo du irgendwie nicht so weißt, was kannst du halten. Die haben sicher auch Rechnung auf mit uns aus dem Göpp. Dafür sind sie einfach auch schlecht, wie man gestern in Luzern wieder gesehen hat.
Das Interview von Stefan Lichtsteiner nach dem Match bei SRF lohnt sich auch zum Schauen.
Ja, habe ich auch geschaut. Ja, ich finde Stefan Lichtsteiner auch recht unsympathisch.
Uhrenfest.
Nicht?
Uhrenunsympathisch.
Also ich weiß nicht, wie die da sich überleiten im Basel. Aber du, genau. Wir haben fähige Leute, wie wir heute einmal mehr gesehen haben. Für uns beim FC St. Gallen. Jan Breitenmoser, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Auf irgendwelche Ratespiele oder was auch immer. Die Tesla muss heute nicht raus.
Nein, aber kaufen noch Billett für Handel live am 27. April in der Grabenhalle auf www.grabenhalle.ch.
Genau, schön, Sam.
Oder in den Shownotes auf den Link klicken.
Und was auch noch in den Shownotes wird sein, wir sind da noch von Swiss Podcast für einen Publikums-Award nominiert, wo aber gefühlt einfach jeder Podcast auf dieser Welt nominiert ist. Aber ihr könnt es dort wie auswählen und dann in einer zweiten Runde sind es dann, glaube ich, nur noch 20. Ja, schauen wir mal, ob das reicht mit der Schlagkraft von allen Hörnlerinnen und Hörnlern. Und dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Das war's. Schliessen wir da?
Ja, nichts mehr. Hops und Galle.
Hops und Galle. Vielmals.
Danke, Jan.
Hörnli, der St. Galler Fußballstammtisch von Fans für Fans mit dem Niki und dem Sam. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag, dort, wo du Podcast hörst.